SRF 3.
Provokative Kampagne, ja, aber nicht anstößig. Das Bundesgericht weist eine Beschwerde zur Love-Life-Kampagne ab. Explosives Material, ja, aber fast niemand hat davon gewusst.
Alles geheim halten, nicht mal der Chef, er darf alles wissen und das finde ich eine ganz problematische Sache.
Sagt der grün-liberale Nationalrat Peter Grossen über die Munition, die im Berg bei Mittholz lagert. Unangenehme Verspätung, ja, aber dafür werden Flugpassagiere finanziell entschädigt, entscheidet das Europäische Gericht. Hier im Info 3 alles zu hören, heute mit Karin Britsch. Paare in den verschiedensten Posen, vor, während oder nach dem Sex, Paare heterosexuell oder homosexuell, waren zu sehen auf Plakaten und in Werbespots der Love-Life-Kampagne. 4 Jahre ist es her. Was als HIV-Prävention gedacht war, gefiel längst nicht allen. In christlichen Augen etwa war dies anstößig. Im Namen ihrer Kinder reichten Eltern Beschwerde ein und zogen den Fall bis ans Bundesgericht. Jetzt hat das höchste Gericht dazu Stellung genommen und weist die Beschwerde ab. Aus Lausanne berichtet Andreas Stüdli.
Die gezeigten Videosequenzen seien nicht pornografisch. Zudem seien die Kinder und Jugendlichen mit der Love-Life-Kampagne nicht spürbar stärkeren sexualisierten Einflüssen ausgesetzt, als dass dies ohnehin der Fall sei, hält das Bundesgericht in seinem Urteil fest. Die Kampagne zeige Paare in intimen Situationen, die lachen, sich küssen oder Ausdruck von Lust im Gesicht tragen würden. Geschlechtsteile würden nicht sichtbar. Vor diesen Bildern seien die Kinder und Jugendlichen deshalb nicht zu schützen. Vielmehr hält das Bundesgericht fest, dass die Kinder das Gezeigte bei einer entsprechenden Erziehung korrekt einordnen könnten. Dazu müssten sie ohnehin befähigt sein, angesichts der sexualisierten Darstellungen im öffentlichen Raum. Zur Vorgeschichte. In der Fernsehwerbung, im Internet und auf 2000 Plakatwänden. Die Stop-AIDS-Kampagne wurde auch 2014 weit verbreitet. Das ging den Eltern von 35 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 4 und 17 Jahren zu weit. Sie waren der Ansicht, dass die Darstellungen der Kampagne schädliche Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder hätten. Diese könnten die stark sexuell aufgeladenen Botschaften weder einordnen noch verarbeiten, so die Beschwerdeführer. Sie beriefen sich auf Artikel 11 der Bundesverfassung, der Kindern und Jugendlichen einen besonderen Schutz gewährt. Das Bundesamt für Gesundheit trat auf die Beschwerde nicht ein. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte diesen Entscheid 2016. Das Bundesgericht weist die Beschwerde der Eltern gegen den Entscheid der Vorinstanz ebenfalls ab. Die Beschwerdeführer und ihre Eltern zeigen sich in einer Medienmitteilung der christlichen Stiftung Zukunft Schweiz schwer enttäuscht. Das Bundesgericht verpasse eine Chance, den Informationskampagnen der Behörden klare Grenzen zu setzen. Die Beschwerdeführer erwägen aus diesen Gründen einen Weiterzug an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg.
Gleich reden wir über das explosive Material im Kandertal. Zuerst jetzt aber zu den Nachrichten und zu Valerie Wacker.
Flugreisende bekommen im Falle von Verspätungen von derjenigen Fluggesellschaft eine Entschädigung, bei der sie ursprünglich gebucht haben. Dies hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Die finanzielle Verantwortung für die Verspätung liege auch dann bei der ursprünglich gebuchten Fluggesellschaft, wenn der Flug von einer anderen Airline durchgeführt werde, urteilte der Gerichtshof. Wenn ein Flug annulliert wird oder sich um mehr als 3 Stunden verspätet, steht Passagieren nach EU-Recht eine Entschädigung zu. Die polnische Regierung hat ihre umstrittene Justizreform verteidigt. Jedes Land habe das Recht, sein Justizsystem gemäß seiner eigenen Tradition zu gestalten, sagte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki vor dem EU-Parlament in Straßburg. Ein neues Gesetz in Polen hat das Pensionsalter am obersten Gericht von 70 auf 65 Jahre gesenkt. Damit ist 1/3 der obersten Richter ab heute pensioniert. Die Regierung argumentiert, dass dadurch Richter aus dem Amt entfernt werden könnten, die noch zu kommunistischen Zeiten ernannt worden seien. Die EU-Kommission fürchtet um die Gewaltenteilung und hat ein Verfahren gegen Polen eröffnet. Der französische Innenminister Gérard Collomb hat Ausschreitungen mit Brandsätzen in der Stadt Nantes verurteilt. Er rief zur Ruhe auf und kritisierte Gewalt gegen Polizisten. Außerdem sagte Collomb, er wolle weitere Sicherheitskräfte in die westfranzösische Stadt schicken. In Nantes wurden gestern Abend mehrere Autos und Geschäfte angezündet. Auslöser für die Ausschreitungen war der Tod eines 22-Jährigen bei einer Polizeikontrolle. Das französische Justizministerium will den Fall nun untersuchen. Drohnen können bei Vögeln und Wildtieren Stress auslösen und damit die Fortpflanzung verhindern. Die Jagd- und Fischereiverwalterkonferenz, die Vogelwarte Sempach und der Schweizerische Drohnenverband haben deshalb ein Merkblatt für Drohnenpiloten erstellt. Ziel ist es, dass Wildtiere und Vögel in der Schweiz künftig weniger von Drohnen gestört werden, heißt es in einer Mitteilung. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 8.651 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 15,53 gehandelt, der Dollar zu 99 Rappen 28. Das Wetter. Heute scheint oft die Sonne bei schwülwarmen 29 Grad. Es bilden sich aber auch lokal kräftige Gewitter, besonders im Jura und in den Voralpen. Morgen gibt es weitere Regengüsse und Gewitter. Die Höchstwerte liegen noch bei 24 Grad.
Info 3 Mittag.
Noch immer lagern etwa 3.500 Tonnen Munition im Berg bei Mittholz im Kandertal. Dort herrscht noch immer Explosionsgefahr. Wer dort lebt, ist wohl verunsichert. Pikant, in den letzten Jahrzehnten wurde in der Region gesprengt und gebohrt für den Mittholz-Straßentunnel und auch für den Neat-Lötschberg-Basistunnel. Es hätte also eine Katastrophe passieren können. Das wusste Peter Teuscher, Chef der damaligen BLS Alptransit, nicht. Gegenüber Radio SRF sagte Teuscher gestern:
«Wir haben vom Ganzen nichts gewusst. Wir haben immer mit ihnen Kontakt gehabt, im Rahmen der Planauflagen. Für einen Strassentunnel ist ja der Tiefarm vom Kanton Bern zuständig. Wir sind für einen Basistunnel zuständig. Wir haben auf der Rennertalseite den Fenstertor gesprengt. Aber wir haben nie noch das Geringste gehört, dass dort irgendwie Munition eingelagert ist. Das war nie ein Thema, die ganze Bauzeit nie.»
Nichts gewusst, sagt der Ex-Chef der BLS Alptransit. Unglaublich findet das Jürg Gross, Nationalrat und Parteipräsident der GLP. Sein Schwiegervater lebt in der betroffenen Gemeinde Mittholz. Er selber lebt in Fruttigen im Kandertal. Ich fragte Peter Grossen, was er zu dieser ganzen Geschichte sagt.
Ja, ich bin ehrlich gesagt schon überrascht, dass man dort solche Bauobjekte wie den Mittholztunnel, aber auch den Basistunnel machen konnte, ohne dass die Berichte, und die lagen ja zum Teil schon vor im VBS und wurden einfach nicht veröffentlicht, ohne dass diese Berichte konsultiert wurden.
Der ehemalige VBS-Chef Adolf Ogi, der hat am Wochenende den Medien gegenüber gesagt, dass seine Fachleute und Mitarbeiter an ihm die Informationen weitergegeben haben, dass sämtliche Munitionsmaterial von 1947, das sei wohl explodiert. Warum wurde Ogi so informiert?
Das überrascht mich sehr. Also, aber es ist wahrscheinlich so, dass einfach bei der Armee jahrzehntelang die Maxime war, alles geheim halten, nicht mal der Chef darf alles wissen. Und das finde ich eine ganz problematische Sache. Ich bin deshalb froh, dass jetzt der zuständige Minister, jetzt Guy Parmelin, dort jetzt den Willen hatte, alles aufzuräumen und aufzudecken und Transparenz reinbringen will.
Sie haben ihn ja gestern getroffen und Sie haben mit ihm, nehme ich an, genau über das gesprochen.
Ja, ich habe das auch auf die Agenda setzen lassen und ich habe dort ganz klar deponiert, auch in Rücksprache mit den Behörden, mit den Lokalen, dass wir erwarten, dass dort jetzt rasch eine definitive Lösung gefunden wird, alles aufgeräumt wird, sodass sich das Leben im Mittholz wieder lohnt. Und für das braucht es jetzt zuerst eine Phase der Aufklärung. Also müssen alle Berichte, die überhaupt jemals gemacht wurden, zu diesem Thema auf den Tisch.
Gehen Sie davon aus, dass man dort auch evakuieren muss? Also kann man da überhaupt noch leben im Moment?
Ja, selbstverständlich kann man dort noch leben. Es ist ein Risiko, das halt vorhanden ist. Es ist ein erhöhtes Risiko, wie das in anderen Gebieten auch ist. Aber es ist natürlich sehr unangenehm. Man hat jetzt 70 Jahre so gelebt, aber einfach gemeint, das Risiko sei weniger hoch. Man kann das schon so machen, aber es ist natürlich, wenn man das vergleicht, wenn das in der Stadt Bern oder in Zürich wäre, in der Altstadt oder so, dann würde man wahrscheinlich dort auch rasch diese Lösung suchen. Und ich finde, die Leute von Mittholz haben den gleichen Schutz verdient.
Für die, die dort leben, hat diese ganze Geschichte ja vermutlich Folgen. Zum Beispiel eine Wertverminderung der Häuser kann es zur Folge haben. Wer wird das alles bezahlen?
Ja, das ist sicherlich so. Also dass der Schaden plus die Wertverminderungen, die allenfalls vorhanden sind, das muss das VBS bezahlen. Das ist für mich klar. Ich meine, es war ein Munitionsdepot der Schweizer Armee und da ist das VBS ist das zuständige Departement und muss auch die Kosten aufbringen für alle Schäden, die dort daraus entstehen.
sagt Jürg Grossen, Nationalrat und Parteipräsident der Grünliberalen zum Fall Mitholz im Kandertal. Grossen wird den Fall nun ins eidgenössische Parlament tragen.
Info 3 Mittag.
Wie geht's weiter in der Europapolitik? Der Bundesrat ist gefragt und er beschäftigt sich voraussichtlich noch heute mit diesem heißen Eisen. Im Raum steht die Frage, muss die Schweiz der EU bei den flankierenden Maßnahmen entgegenkommen, damit es ein Rahmenabkommen gibt? Insbesondere die sogenannte 8-Tage-Regel gibt hier zu reden. Und genau das ist den Nachbarländern der Schweiz ein Dorn im Auge. Elmar Plotzer.
Ein Küchenbauer aus Süddeutschland erhält einen Auftrag von einem Kunden in der Schweiz. Doch bevor er seine Angestellten mit dem Lieferwagen losschicken kann, muss er sich zuerst an den Computer setzen und eine bürokratische Hürde überwinden, die 8-Tage-Regelung. Konkret, der süddeutsche Küchenbauer muss 8 Tage im Voraus den Schweizer Behörden melden, welche Angestellten er zur Arbeit in die Schweiz schicken wird, wie sie heißen, was sie genau machen, wie viel sie verdienen. Denn es soll ja geprüft werden, ob er sich an die in der Schweiz üblichen Löhne hält. Das Verfahren sei schon etwas mühsam, sagt Claudius Marx, der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee.
Diese 8 Tage wirken sich so ein bisschen wie eine Bremse aus im Wirtschaftsverkehr, weil sie eben, was immer sie tun, erst einmal anmelden müssen und dann mindestens die 8 Tage vergehen, bevor sie dann tatsächlich zum Einsatz kommen.
Außerdem führe die 8-Tage-Regelung auch immer wieder zu praktischen Problemen. Zum Beispiel beim erwähnten Küchenbauer, der vorschriftsgemäß seine Angestellten 8 Tage vorher angemeldet hat, die in einem Rohbau den Kochherd und die Schränke einbauen sollen.
Nach 5 Tagen bekommen sie einen Anruf vom Bau. Der Bau hat sich ein bisschen verzögert. Du kannst an dem Tag nicht kommen, weil wir sind noch nicht so weit. Dann wirft sie das komplett wieder raus und sie können jetzt aber nicht sagen, ich komme 2 Tage früher oder 2 Tage später, sondern sie müssen einen neuen Antrag stellen, müssen wieder 8 Tage warten.
Für süddeutsche Unternehmer, die ihre Dienstleistungen in der Schweiz anbieten, sei das schon ein Wettbewerbsnachteil, findet Claudius Marx. Einen anderen Blickwinkel hat Judith Müller, die stellvertretende Leiterin des Amtes für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Thurgau. Sie ist verantwortlich für die Kontrolle der ausländischen Firmen und sagt:
Wir sind sehr froh über diese 8 Tage.
Die wichtigste Aufgabe der kantonalen Arbeitsinspektoren, sie sollen überprüfen, ob die Arbeitgeber die angemessenen Löhne bezahlen.
Unsere Leute gehen vor Ort und sprechen mit den entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und befragen sie, vor allem wegen des Lohnes. Und diese Kontrollen müssen vorbereitet sein. Und das dauert eine gewisse Zeit, dann, damit man die Kontrolltouren einigermaßen sinnvoll zusammenstellt.
Letztlich hängt es also von der Perspektive ab. Während die einen in der 8-Tage-Regel einen Schutz der einheimischen Arbeitnehmer sehen, ist sie für andere eine Schikane, die missliebige Konkurrenz aus dem benachbarten Ausland behindert.
Info 3, das sind Nachrichten und Hintergründe, heute mit Pascal Schmitz und Karim Britsch.
Eine Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.